Den Predigttext von heute finden wir in Lukas 19, die Verse 28 bis 48. Und als er das gesagt hatte, ging er voran und zog hinauf nach Jerusalem. Und es begab sich, als er nahe von Bethphage und Bethanien an den Berg kam, der Ölberg heißt, da sandte er zwei Jünger und sprach: Geht hin in das Dorf, das vor uns liegt. Und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und bringt's her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los, dann sagt: Der Herr bedarf seiner. Und die er gesandt hatte, gingen hin und fanden's, wie er ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Füllen losbanden, sprachen seine Herren zu ihnen: Warum bindet ihr das Füllen los? Sie aber sprachen: Der Herr bedarf seiner. Und sie brachten's zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesus darauf. Als er nun hinzog, breiteten sie ihre Kleider auf den Weg. Und als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen: Gelobt sei, der da kommt, der König, in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige Pharisäer in der Menge sprachen zu ihm: Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete und sprach: Ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Und als er nahe hinzukam, sah er die Stadt und weinte über sie und sprach: Wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient. Aber nun ist's vor deinen Augen verborgen. Denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen und werden dich auf dem Erdboden gleichmachen samt deinen Kindern in dir und keinen Stein auf dem anderen lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du heimgesucht worden bist. Und er ging in den Tempel und fing an, die Händler auszutreiben und sprach zu ihnen: Es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus sein, ihr aber habt es zur Räuberhöhle gemacht. Und er lehrte täglich im Tempel. Aber die hohen Priester und Schriftgelehrten und die Angesehensten des Volkes trachteten danach, dass sie ihn umbrächten, und fanden nicht, wie sie es machen sollten. Denn das ganze Volk hing ihm an und hörte ihn. Geliebter Vater, wir kommen zu dir durch unseren Herrn, deinen Sohn Jesus Christus, und wir wollen das sagen und bekennen. Es ist unglaublich, nicht nachvollziehbar und doch so unendlich wertvoll. Und wir sind dir so von Herzen dankbar, dass du für uns diesen Weg gegangen bist. Dass du, Herr Jesus, dich zum Lamm hast machen lassen. Dass du gehorsam warst bis zum Tod am Kreuz. Und dass wir dir jetzt nachfolgen dürfen. Wir wollen das tun in dem ganz großen Bewusstsein, dass die Nachfolge deiner nicht das ist, was wir manchmal uns vorstellen. Dass wir deinen Weg gehen und nicht unseren Weg. Aber dass du uns eine Herrlichkeit geoffenbart und eröffnet hast, die ohnegleichen ist. Danke, dass wir zum Vater kommen dürfen. Danke, dass du den Weg frei gemacht hast. Und wir wollen dich darüber rühmen, loben und anbeten. Bitte schenkst, dass dieser Gottesdienst dazu dient, dass wir dir näher kommen, dass wir auf dem Weg dir hinterher und auf den Vater hin immer reifer werden, dass unser Glaube im Alltag Hände und Füße bekommt, dass unsere Herzen und unser Denken bewegt wird und dass wir dich bezeugen in unserem Reden und in unserem Tun. Schenkst, dass die dich noch nicht finden, das erkennen dürfen, gerade auch heute in diesem Gottesdienst, welcher Schatz darin liegt, dir nachzufolgen und nicht auf uns selbst zu hören. Wir bitten dich für unsere Kinder jetzt in unseren Kindergruppen, dass du die, die ihnen das Wort nahe bringen und ihnen selber auch ihr Herz auftust. Wir bitten dich für alle, die in irgendeiner Form es nicht so gut haben, wie wir jetzt, die wir hier sind. Erbarme du dich, offenbare du dich und zeig uns allen deine Herrlichkeit, die auf uns wartet und die du uns bereitet hast. Danke, treuer Vater, für deine Gnade, deine Güte und das, was du uns geschenkt hast. Amen.
Eigentlich eine sehr kleine Szene, eigentlich auch eine sehr kleine Geschichte, die uns da berichtet wird am Palmsonntag. So dramatisch war das nicht, das waren ein paar Stunden, dann war alles vorbei. Und doch hat diese kleine Szene eine so unglaubliche Ausstrahlung und Kraft und hat sie eine Bedeutung bekommen, die ist wirklich weltberühmt. Und nach dieser kleinen Szene nennen wir diesen Tag Palmsonntag. Und nach dieser kleinen Szene wissen wir, jetzt ist er endlich da, wo er hingehört. Er ist auch endlich da, wo er hin will. Er ist nämlich in Jerusalem angekommen. Und wir entdecken, dass diese kleine Szene vom Palmsonntag, die ja in allen Evangelien uns berichtet wird, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, dass diese kleine Szene ganz bewusst von ihm gewollt wurde. Es war nicht so passiert. Er hatte es inszeniert im guten Sinn des Wortes. Er hat es genau so zugelassen. Es musste genau so passieren. Und bei dieser kleinen Szene, die wir hier haben, merken wir, dass wir heute es sehr, sehr gut haben. Wir haben als Leser und als Hörer und als Wahrnehmer und Hingucker dieser Szene ist deutlich besser als die damals. Denn die damals, alle Protagonisten in dieser Szene, haben ja keinen Durchblick, egal wo sie hingehören. Das sind die Jünger, die nicht richtig wissen, was da eigentlich abgeht. Das sind die Pharisäer, die schon auf ein ganz anderes Pferd gesetzt haben. Da ist der Zug derer, der jubelnd mit einer Messias-Erwartung ihn hineinholt. Das sind die Jünger, die mal eben für einen Auftrag in die Stadt geschickt wurden, wo sie dachten, was soll das denn? Das sind die, denen diese Esel gehörten. Überall ist es nur eine ganz, ganz, ganz begrenzte Sicht. Das sind die, die im Tempel diesen Messias erleben, wie er sie rausschmeißte. Und überall sind Persönlichkeiten, die nur einen ganz begrenzten Einblick haben. Wir haben heute eine ganz andere Position. Wir haben es richtig gut. Wir können mich erkennen, egal wo wir hingucken bei Lukas 19 Paralleltexten, wir können erkennen, es dreht sich alles, alles. Und in allen Schichten dreht sich nur um eine Person, es dreht sich einfach um Jesus. Und es findet in diesem Text, in Lukas 19, eine Kumulation statt, eine Anhäufung. Ganz verschiedene Dinge kommen zusammen. Und wir hoffen natürlich ein ganz klein wenig, dass wir ein bisschen sehen, was hilft uns das? Was sagt uns denn unser Gott heute, wenn wir Lukas 19 Paralleltexte wieder mal an einem Palmsonntag hören? Und tatsächlich, ja, zuallererst dürfen wir einen Blick tun in das Herz von Jesus. Einen Blick tun in das Herz von Jesus. Und wenn wir einen Blick tun in das Herz von Jesus, dann entdecken wir, dass er jetzt endlich da ist, wo er hin wollte. Das ist ja geplant gewesen. Er ist nicht nach Jerusalem gekommen, wie er schon ein paar Mal in Jerusalem war in den letzten 3 Jahren seiner Wirksamkeit. Er ist nicht nur einfach gekommen, um wieder ein Passafest in Jerusalem zu erleben, sondern dieses Mal ist es ganz, ganz anders. Wir haben ja zurzeit parallel zu den Basislagertagen auch einen Kurs, einen Bibelkurs hier im Haus, wo wir diesen Jerusalem-Weg von Jesus hinterhergehen. Und es gehört zum Erstaunlichen von unserem Lukas-Evangelium, dass zwar es 24 Kapitel hat und dass in Kapitel 24 eben nochmal Ostern erwähnt wird, in 23 Jesus stirbt, aber alle Kapitel davor sich auch schon mit diesem einen Thema beschäftigen. Jesus geht nach Jerusalem und er geht mit einem ganz bestimmten Zweck nach Jerusalem. Das fängt an tatsächlich, das fängt richtig weit vorne an. Wir, die wir die Position haben, wir können ja heute im Lukas-Evangelium nachlesen. Wir haben es ja, wie gesagt, richtig gut. Wir sehen, dass er seit Kapitel 9 schon ganz stringent von Lukas uns gesagt wird. Übrigens, er geht nach Jerusalem. Schon in Kapitel 9 gibt es zwei Ankündigungen seines Leidens, Sterbens und Auferstehens. In Kapitel 9 sagt er, dass er jetzt sein Angesicht wendet, um nach Jerusalem zu gehen. Von 9 bis jetzt hier zu Kapitel 19 geht es um nichts anderes als um das eine Thema. Wie kommt Jesus nach Jerusalem? Und auf diesem Weg gibt es immer wieder Stationen, in denen er die Leute mitnimmt, in denen er Probleme hat, um überhaupt nach Jerusalem zu kommen. Und immer wieder geht es nur um das eine. Kommt er an. Er kommt tatsächlich an. Ja, es war richtig lange geplant. Und wenn wir nochmal drüber nachdenken, dann merken wir, dass es ja nicht näher Zeit nach Lukas 9 geplant war. Lukas ist nur so freundlich, uns schon mal in Betriebstemperatur zu bringen, uns mitzunehmen auf diesen Weg. Sondern, ja natürlich, wenn wir darüber nachdenken, merken wir ja, das war ja wirklich, wirklich richtig lange geplant. Das ist ja letztlich der Grund, warum er überhaupt da ist. Der Grund, warum er überhaupt da ist, warum er auf diese Welt gekommen ist. Wir dürfen uns das immer wieder vergegenwärtigen. Warum ist er denn gekommen? Warum ist er, der der Ewige war, in dieses Menschsein hineingekommen? Und einer der Texte auch vor diesem Palmsonntag ist dieser wunderschöne Christushymnus aus dem Philipperbrief, wo es uns ja erklärt wird. Er, der gottgleich war, hielt es auch nicht für einen Raub, das festzuhalten, was ihm Gott gegeben hat. Er entäußerte sich selbst, er nahm Knechtsgestalt an. Er war gleich wie jeder andere Mensch und auch als Mensch erkannt. Und er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam. Er ward gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Das war der Sinn. Bitte, ich sage das nicht, um das klein zu reden, aber er ist nicht gekommen, damit 5 Blinde sehen können oder auch 20 oder auch 100. Er ist letztendlich auch nicht gekommen, dass 5 Auferweckungen von Toten stattfinden und 5000 mal ein tolles Abendessen hatten. Und verstehen Sie, er ist auch nicht gekommen, damit endlich mal in der Meteorologie klar wird, wer das Sagen hat. Das sind alles flankierende, begleitende Phänomene von dem einen einzigen Grund, warum er gekommen ist. Der einzige Grund, warum er letztendlich gekommen ist, er musste nach Jerusalem. Und er musste in Jerusalem eine Tat tun. Und die eine Tat, die er tun wollte und musste, war, sein Leben zu geben als Lösegeld, als Bezahlung für die Schuld und für die Sünde des gesamten Kosmos, der gesamten Welt. Das ist sein Thema. Und das ist sein Herz. Sie gucken am Palmsonntag ziemlich direkt und ohne Schatten in das Herz von Jesus, in das Herz von Jesus. Und wie sein Herz tickt, wie sein Herz schlägt, was sein Herz erfüllt, können Sie in diesem Text an einer ganz eigentümlichen Passage erkennen. Es ist eine der wenigen Passagen, wo wir davon hören, dass Jesus weint. Wo wir davon hören, dass Jesus einer ganz tiefen Erschütterung ist. Er sah die Stadt und als er sie sah, weint er über sie. Warum weint er? Weil er weiß, weil er das sieht, weil er das erkennt, weil es zu seiner absoluten Kenntnis der Menschen und auch seines eigenen Volkes gehört, dass die Majorität seines Volkes, die Majorität dieser Stadt, die Tat, die er jetzt für sie vorhat zu tun, nicht annehmen wird. Das berührt ihn, das erwägt sein Herz, der fängt an zu weinen. Das ist eine ganz tiefe Betroffenheit von unserem Herrn Jesus Christus. Das ist sein Herz. Was ist sein Herz? Sein Herz ist diese Sorge und diese Angst und diese Not und dieser Schmerz, dass es sein Volk und darüber hinaus Menschen geben könnte, die das, was er für sie getan hat, nicht annehmen. Das rührt ihn an. Das macht ihn nicht verrückt, das macht ihn nicht krank, das macht ihn nicht wütend oder sonst. Das rührt ihn an, weil er genau weiß, wenn sie das, was ich für sie getan habe, nicht annehmen werden, wenn sie das nicht annehmen werden, hat das wahnsinnige Konsequenzen. Konsequenzen für die Geschichte Israels, darauf kommen wir noch. Konsequenzen für einzelne Schicksale und das berührt sein Herz. Sie und ich, wir tun heute Morgen einen Blick in das Herz. Das Herz von Jesus. Deswegen ist er gekommen. Wenn wir nochmal eine Etage zurückgehen, dann wissen wir letztendlich, ist das die Beschlusslage des Himmels. Die Beschlusslage des Himmels ist Rettung aller Menschen. Die Beschlusslage des Himmels ist eine Herzensentscheidung für sie und für mich. Die Beschlusslage des Himmels ist pure Liebe. Und deswegen gucken Sie heute Morgen mit mir das Herz von Jesus. Und diese weite, klare, dicke Spur von Jesus nach Jerusalem. Nichts hält ihn ab. Keine Samariter, die ihm da keinen Herberge geben, keine Persönlichkeiten, die auf der Nachfolge nicht verstehen, was er eigentlich will, kein Petrus, der ihn abhalten möchte. Niemand kann ihn hindern, dass er diese Tat für sie, für dich und für mich tut. Das beim Sonntag. Beim Sonntag ist ein Bad in der Liebe unseres Gottes. Ein Bad in der Liebe unseres Gottes. Und das können Sie und ich auch an diesem Morgen mit all dem menschlich Kreatürlichen, was zu Ihnen und zu mir gehört, dahin treten. Ach, das sind all die 1753 Sachen, die keiner kennt. Nicht die 15 Sachen, die man von Ihnen weiß. Sondern das, was Sie wirklich tatsächlich in Ihrer Existenz, in Ihrer Persönlichkeit berührt. Mit all dem dürfen Sie in die Gegenwart von diesem Jesus kommen. Und Sie kommen dahin und wissen eins, ich begegne dort der puren Liebe. Er hat eine Liebesentscheidung für mich getroffen. Und ich darf das für mein Leben an diesem Tag in Anspruch nehmen. Jesus kommt Ihnen entgegen und gibt Ihnen die Antwort, indem er Ihnen das sagt mit seiner Tat am Kreuz. Ich habe dich lieb und ich habe dich lieb gehabt und ich werde dich lieben und das wird nichts und niemand ändern. So, das ist schon mal gut. Das ist doch schon mal gut. Das ist doch mal eine Ausgangsposition. Das ist doch mal eine Wand, an die man sich lehnen kann. Das ist doch mal ein Boden, auf dem man stehen kann. Das ist doch mal eine Straße, die man vor sich sieht. Und diese Straße, die bleibt und die ist. Ich bin einer von diesen von Jesus Geliebten. Gut. Und dann ist es aber nicht nur sein Herz, was ich sehe. Sondern was ich auch sehe, ist eine unglaubliche Planung. Das macht uns ja manchmal so ein bisschen nervös, die wir ja von unserer deutschen Kulturmentalität für Ordnung und für DIN-Normen zuständig sind. Und hier scheint in diesem Text, hier werden wir erfrischend überfordert. Wir werden erfrischend überfordert, weil er durch die Zeiten surft und wir natürlich versuchen, ihm ein bisschen hinterherzukommen. Er geht in Lukas 9 mit uns quasi einen Querschnitt in der Geschichte, wo wir nur in der Lage sind, immer den Moment gerade halbwegs im Griff zu haben. Und er geht einmal mit seinem Messer in Lukas 19 durch die Jahrtausende hindurch. Denn klar, wer hier auftritt, ist der König. Wer hier auftritt, ist der König. Wir werden es auch daraus singen. Jesus Christus herrscht als König. Aber welcher König? Und schon geht's los. Schon kriegen sie nicht mehr sortiert. Schon rutscht er ihnen weg und sie können gar nicht halten. Sie wandern nämlich tatsächlich in Lukas 19 ganz weit in die Vergangenheit. Sie gehen in die Geschichte Israels hinein. Landen mit diesem Text in den Jahrhunderten, Jahrtausenden davor. Denn das, was hier geschrieben steht in diesem Text, das ist alles festgelegt, vorausgesagt, bestimmt im Alten Testament. Es ist bestimmt, dass er kommt. Ja, selbstverständlich. Das war klar. Sie hören in den Paralleltexten zum Beispiel diese unwahrscheinliche Verheißung aus dem Propheten Sahaja mal eben so ein halbes Jahrtausend vorher, dass er ihnen sagt, siehe, dein König kommt zu dir. Es war klar, er kommt, der Messias kommt, der König kommt, ja selbstverständlich. Und es war schon von vornherein klar, mit welchem Transportmittel er kommen wird. Auch das war klar. Dass er reitet auf einem Eselsfüllen, das war klar, das sagt Zacharja, das sagt schon viel früher. Die Tora, das Gesetz im ersten Buch Mose, 1. Mose 49, da taucht das Eselreittier schon auf. Das ist alles schon da. Und sie landen da plötzlich mit mir in einer Sichtweise, die voll ist von diesem Alten Testament. Und auch das, was sie da sagen, Psalm 118, das ist ja kein Lied, was sie gerade mal eben komponieren. Das ist uralt. Das kommt aus der Davidzeit. Und mal eben singen die da so ein jahrtausendalter Song und ehren damit in dieser Zeit den, der da jetzt einmarschiert. Sie preisen Gott, sie sind mitten gedrängt von der ganzen Prophetie des Alten Testamentes. Sie erleben, der lebendige Gott hat den Messias, den er Jahrtausende vorher angekündigt hat, tatsächlich kommen lassen. Sie sind also ganz im alttestamentlichen Boden in Lukas 19 angekommen. Und natürlich sind sie damit auch in der Messias-Erwartung von damals angekommen. Auch in dem, was die Bevölkerung so meinte und dem, was Gott gesagt hat und dem, was sie meinten, was er gesagt hat. Da ist eine ganz kleine Kluft, das ist übrigens damals wie heute so. In dem, was wirklich da steht und dem wir denken, was da steht, da ist ein bisschen Unterschied. Und jetzt merken wir mit unserer tollen Position, die wir heute haben, dass ihre Vorstellungen, wie das Gott ihnen gesagt hat und wie der Messias auftreten muss, dass da ein paar Sachen fehlen, ganz wesentliche Stücke fehlen. Aber immerhin, sie ehren den Messias, sie ehren ihren Messias. Eine kleine Truppe, ein paar wollen nicht so richtig in der Religionsoberliga ist ein bisschen stiller, was das Lobpreis angeht. Aber immerhin, ein Teil marschiert in Messias-Erwartung mit rein. Und dann wissen es doch. Ja, ist schon richtig, was er da macht, aber nicht ganz. Denn der da jetzt einsieht auf diesem Esel, der da vorne weggeht, so wie es bei Salomo war oder so wie es beim König Jehu war, wie das alles immer so ablief, das ist ein ganz anderer König. Seht ihr es denn nicht? Das ist ein ganz anderer König. Und das Ziel ist auch nicht der ja schon ziemlich klein gewordene Thron in Jerusalem mit Herodes, der war schon sehr mächtig abgeschmolzen. Das Ziel ist doch nicht mal irgendwie das Protektorat des römischen Statthalters. Das Ziel ist auch nicht Rom, das Ziel ist ein ganz anderes. Der geht ganz woanders in dieser König. Und das merken Sie, jetzt sind wir in der Gegenwart von damals. Der hat was ganz anderes auf seinem Kopf. Der hat gar nicht diese klassische Krone auf dem Kopf. Wie wir das uns so vorstellen. Wie später sein wird in der Offenbarung. Sondern er hat, denken Sie an die Woche, die vor uns liegt, er hat diese Dornenkrone auf dem Kopf. Was für ein ganz eigenartiger König. Und das ist in der gleichen Geschichte drin. In der einen Geschichte taucht der jüdische Messias auf, wunderbar, wird belubelt und belobt und wird mit Dingen mit dran. Und in der gleichen Geschichte ist aber die damalige Gegenwart drin, nämlich der mit seiner Dornenkrone. Der zieht da rein. Und man merkt, dass das bricht, das können die damals alles gar nicht sehen und fassen. Und Sie und ich, wir denken, ist ja unglaublich, was dieser Gott geplant hat. Da kommt in einer Szene, kommt auf der einen Seite die Vergangenheit rein, muchtig rein. Auf der anderen Seite ist die Gegenwart da, er wird seinen Weg ans Kreuz gehen. Und zum Dritten, Sie ahnen es schon, sehen wir heute natürlich noch mal eine Station weiter und wissen, der damals da vom Ölberg darunter kam. Der hat ja später gesagt, übrigens, ich werde wiederkommen. Wo werde ich hinkommen? Treffpunkt Ölberg. Und plötzlich leuchtet in der gleichen Geschichte nicht nur die Vergangenheit auf und ist die Gegenwart da, sondern die Zukunft. Der kommt wieder. Und der kommt dann nochmal ganz anders als König wieder, mit denen, die zu ihm gehören. Das ist für so einen normalen deutschen Geschichtskopf zu viel. Das packen wir gar nicht. Und indem wir es nicht packen, geschieht was sehr Gutes, etwas sehr Gesundes, etwas sehr Hilfreiches. Wir sind nämlich, wie ich sagte, überfordert. Und indem wir überfordert sind, können wir sagen, wir schlagen das Buch zu, das ist uns zu komplex. Oder wir sagen, wer steckt denn eigentlich dahinter? Wer hat denn das Ganze geplant? Wer hat das Ganze denn konstruiert? Wer ist denn der eigentliche Kopf dahinter, dem ich in diesem Text begegne? Und dann merken Sie, was an Palmsonntag auch passiert. An Palmsonntag entdecken Sie dieses Phänomen seiner Planung, seiner gigantischen, göttlichen Planung. Unglaublich. Dazu gehört ja auch schon diese wichtige heilsgeschichtliche Erkenntnis, dass bei allem Schmerz Jesus sieht, was jetzt passieren wird. Jesus sieht es. Er hat schon in Kapitel 13 Jerusalem angefleht, noch einmal zur Vernunft zu kommen, wo er doch versucht hat, sie zu versammeln, wie so eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel versammelt. Aber ihr habt nicht gewollt, ihr habt das abgelehnt. Und wenn ihr das jetzt tut, dann wird genau das passieren. Und es ist tatsächlich passiert. Wer so ein ganz klein wenig Geschichtskenntnis hat, der weiß, die römischen Truppen kamen. 70 nach Christus war Feierabend. Sie wurden zerstreut in alle Nationen. Es ist genau das passiert, was hier steht. Hat er alles schon gewusst. Und was wir natürlich heute bei allem Respekt für ihren Geist, dass wir durch heute darstellen und sagen, das ist aber alles ein bisschen zu komplex. Dann müssen wir sagen, ja, ist ja auch woanders entstanden. Ist ja auch nicht an ihrem Schreibtisch entstanden. Ist ja auch nicht in ihrem und meinem begrenzten Schädel geboren. Ist ja auch nicht in der Begrenztheit von Raum und Zeit. Ist ja Gottes Schreibtisch, ist Gottes Kopf. Und deswegen kommt ja am Ende seines heilsgeschichtlichen Panoramas der Apostel Paulus in Römer 11 nicht zur Erkenntnis, ich habe alles durchschaut, sondern kommt zur Erkenntnis, oh, welch eine Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Ich versuche, lebendig Gott, deinen Gedanken hinterherzubringen, ein ganz klein wenig hinterherzukommen. Es nimmt mir ein bisschen die Luft weg, es ist ein bisschen zu heftig, aber ich versuche, deine Gedanken zu denken. Und wenn sie anfangen, versuchen, die Gedanken Gottes zu denken, was ist ein wunderbarer Nebeneffekt? Haben Sie das schon mal bedacht? Der wunderbare Nebeneffekt ist in Lukas 19 doch, Andreas, jetzt komm doch mal runter. Jetzt komm doch mal runter. Du denkst immer noch, du müsstest der sein, du solltest der sein, du würdest vielleicht auch irgendwann der sein, der es blickt, der es im Griff hat, der es steuert, der es lenkt, der weiß, wie es alles sein sollte und vor allem der natürlich auch seine Mandate mit all dem, was dazugehört, natürlich in großer Weisheit und geistiger Intelligenz durchschaut und vorsieht. Und Sie wissen es, bei uns schrumpft es mächtig zusammen. Die Zukunft ist komplett weg, die Vergangenheit ist diffus und in der Gegenwart versuchen wir irgendwie zu überleben. Das sind wir. Also was ist die Antwort? Was ist die Antwort am Palmsonntag? Was ist die Antwort, wenn Sie dieses geistige Universum der Planung unseres Gottes sehen? Die Antwort ist doch sehr elementar. Mein Kind, überlass es doch mir. Und überlass mir nicht nur das Große. Überlass mir nicht nur die Steuerung der Universen. Überlass mir nicht nur die Galaxien, von denen wir gesungen haben, und die Tiefen des Meeres. Und überlass mir nicht nur das Weite des Denkens und des Raumes. Überlass mir doch vor allem deine kleine Existenz. Gib mir dein Herz, gib mir dein Leben, gib es in meine Hände hinein. Wie heißt es im Buch der Sprüche? Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Ist nicht schlimm, wenn sie denken, aber verlass dich nicht auf deinen Verstand. Verlass dich auf ihn. Und er wird im Vertrauen dich recht führen. Er hat es im Griff. Und beim Sonntag geht der tiefe Atem, das Durchatmen des Vertrauens hindurch. Der Geliebte, von Jesus Geliebte, der sein Glück täglich genießt, ist gleichzeitig der, der ihm vertrauen kann. Und dann erleben wir natürlich in diesem Text ein drittes Faszinosum, auf das wir noch ganz kurz eingehen wollen. Und das Besondere dieses Textes ist ja, dass neben diesen verschiedenen Schichten, die wir da so wahrnehmen und neben diesem Geheimnis seiner Liebe, nehmen wir ja schon wahr, da geht es wirklich, auch wenn es auch verdeckt ist, aber es geht ziemlich königlich zu. Es ist schon stark gemacht. Er ist ja noch verborgen. Es ist ja der zum Kreuz gehende. Und der ist eben nicht nur der Messias, ist auch nicht der Kommende. Aber es geht trotzdem, man sieht es, königlich zu. Was ist das Königliche daran? Das Königliche daran ist zum Beispiel, dass der Personen beauftragt werden. Und der sandte zwei und sagt, bild eine Kommission. Überlegt mal, wie ihr das Fest organisieren könnt. Nein. Er sagt, geht hin, da und da geht ihr hin, da ist das Transportmittel, das holt bitte und dann sehen wir uns hier wieder. Und der Satz, das ist ja der Satz, und damit wir ihn nicht überlesen, hat Lukas, der ist ja klug, ihn gleich zweimal gesagt. Man könnte beim ersten Mal ihn überlesen. Und deswegen hat er ihn gleich zweimal in seinen Text eingeführt. Der Satz lautet, der Herr bedarf seiner. Und wir denken, vielleicht denken Sie falsch. Wir denken vielleicht, Jesus sagt, bitte, hilf mir doch. Nein, grober Fehler. Sie können entweder römisch denken, Wenn Sie römisch denken, dann ist die Formulierung die sogenannte Requisitionsformel. Mit der traten damals die entsprechenden Okkupatoren auf und hatten in ihrem Paket die Requirierung von Transportmitteln. Das ist eine offizielle Beschlagnahmungsformel. Da wurde jetzt nicht nach dem Motto, überleg dir doch mal, ob du mir helfen könntest. Sondern das war klar, wenn dieser Satz kam von irgendeinem aus der römischen Behörde, dann warst du eben dein Transportmittel mal eben los. Und das betraf ja nicht nur die Transportmittel, das betraf auch zum Beispiel das, was in den Transportmitteln schon drin war. Das betraf auch das, was in deinem Keller war. Das betraf auch viele andere Dinge. Requirierungen, Beschlagnahmung von Sachgütern, hieß das so schön. Und da gehört so ziemlich alles dazu. Der Herr bedarf sein ist keine Option, der Herr bedarf sein ist ein Befehl. So könnten Sie römisch denken. Wenn Sie sagen, oh, das ist mir aber zu, nee, ich denke lieber innerbiblisch, dann landen Sie mit mir fast knapp daneben im monarchischen Gesetz des Alten Testamentes. Sie können das nachlesen. Das war genau das, was der Samuel in 1. Samuel 8 denen gesagt hat. Wollt ihr wirklich einen König haben? Überlegt euch das gut, das ist teuer. Und dann zählt er ihnen auf, was alles so ein König jetzt darf, was alles zu ihm gehört. Da ist das doch ein Klacks dagegen mit den zwei Eseln. Da kommt nicht alles noch mit dazu, da kommen die Grundstücke dazu, da kommen die Steuerabgaben dazu, da kommen die Soldaten dazu, da kommt doch das Personal dazu, wird alles aufgelistet. Und das Verb, das Samuel gebraucht ist, ist ein ganz strenges Verb. Er sagt, er wird nehmen. Er ist König, er wird nehmen. Der Herr bedarf seiner, ist königlich. Und deswegen stehen wir vor dieser Geschichte, so klein sie ist, und denken, wow. Und wir haben 1000 Fragen. Woher wussten die, dass das der Herr ist, der das bedarf? Wie haben die genau diesen Ort gefunden? Wer sind denn die und wer sind die? Ach, wir wissen so viel Sachen gerne. Das sollen sie alles nicht wissen, damit sie auf die entscheidende Stelle sich konzentrieren. Er bedarf seiner. Der König spricht und das geht. Und dann natürlich klar, sie sind mit mir dabei bei diesem Zug. Und da wird eben entsprechend monarchisch gehandelt. Da wird mit Palmen der rote Teppich ausgelegt. Richtig, das wird so gemacht. Das wird für niemanden gemacht, das wird nur für den König gemacht. Ja, selbstverständlich, ganz klar. Und es wird ihm zugejubelt. Und der König hat eine Autorität, die nimmt dann der Religionspartei doch so ein bisschen die Luft weg. Als sie da zwischendurch sagten, ist uns nicht ganz so angenehm, was da so gesagt wird, das klingt so messianisch, ist uns nicht so recht, die sollen doch bitte lieber schweigen und ruhig da reinmarschieren nach Jerusalem. Da sagt er einen Satz, der ist eine Bombe. Er sagt immer so, wenn die nichts sagen, dann habt ihr mal einen Lobpreis aus der entsprechenden Schöpfung. Fangt mal an, wenn dann die Steine erstmal anfangen, hier einen Lobpreis zu bringen. Man kann es als Gerichtstext verstehen, aber es ist nur eine Seite. Die andere Seite ist, dass das zeigt, der Schöpfer kann befehlen, wem er will, dass es ihn lobt. Hier sitzt doch nicht irgendwer auf dem Esel. Das ist der, der das alles gemacht hat. Und wenn ich Lobpreis anordne, dann ordne ich Lobpreis an. Und wenn keine Menschen mehr da sind, dann wird eben die Steine singen. Dann singt der Wald, dann singen die Berge, dann singt die ganze Schöpfung Natur. Und je nachdem ist der Stil von Lobpreis uns nicht so recht. Denn da geht's ganz schön ab. Wenn dann eben einmal die Schöpfung anfängt zu jubilieren, wie es auch in den Psalmen heißt, und die Berge beben und die Wälder erzittern, dann geht's ab. Ganz abgesehen davon, wenn auch die Astronomie noch mit dazukommt, dann wird's für uns schon spannend. Dann sollte man vielleicht doch lieber sagen, ich singe mein Halleluja zuerst, bevor die alle anfangen. Aber der König sagt, ich werde, wenn die nicht singen, werde ich der Schöpfung sagen, es geht los, der König zieht ein. Er ist ja in großer Geschichtsautorität, der sagen kann, was hier abgeht. Er sagt ihnen, so wird das werden. Israel wird zerstört werden. Furchtbar, tragisch, ich weine drüber. Aber genau das ist geworden, was er alles weiß. Und er ist der in den Tempel reingeht, sagt, das ist übrigens mein Bethaus. Wem gehört denn der Tempel? Der Tempel gehört Gott. Merken Sie, es geht monarchisch zu, es geht richtig königlich zu. Und jetzt nehmen Sie mal alle Ihre, ich sage das immer wieder in großer Treue, jetzt nehmen Sie Ihre ganzen monarchischen, europäischen Pappmaché-Figuren bitte weg und nehmen Sie also den richtigen König, also so einen, der auch noch wirklich König ist und nicht nur König heißt. Und dann merken Sie, dann haben Sie eigentlich nur noch eine einzige Aufgabe. Sie haben nur eine Aufgabe. Einem König wird gedient. Einem König wird gedient. Und jetzt merken Sie, jetzt haben wir den Palmsonntag. Wir haben sein Herz, das Herz seiner Liebe, das ist unser Glück. Wir haben seine Planung und geben voll Vertrauen auch unser kleines Ego mit all seinen Welten in seine Planungshände. Und wir haben seine Autorität. Und seine Autorität zu empfinden, bewirkt unmittelbar Dienst. Wer vom lebendigen Gott erfasst ist, ist der, der glücklich ist über das Bad der Liebe. Wer vom lebendigen Gott erfasst ist, darf sein Leben vertrauensvoll mit all den tausend Kleinigkeiten der Planungshoheit Gottes anvertrauen. Und wer von der Größe Gottes erfasst ist, der will ihm, der wird ihm dienen. Ja, tatsächlich. Und damit kriegt ihr ganzes kleines, alltägliches, unaufgeregtes Leben plötzlich seinen Glanz. Plötzlich kriegt das seinen Glanz. Tatsächlich. Der Gedankengang ist, meine Existenz, ihr durchschnittlicher Montag, Dienstag, Mittwoch, mein durchschnittlicher Montag, Dienstag, Mittwoch, hat eigentlich nur einen einzigen Zweck. Er soll ihm dienen. Er wird sehr vieles sie machen lassen, was sie bisher auch schon getan haben. Aber tun sie es für ihn. Es gilt das Wort aus dem Kolosserbrief. Alles, was ihr tut, mit Worten und Merken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Das ist das, was Paulus meinte, wenn er im Römerbrief im 12. Kapitel sagt, mein ganzes Leben ist ein Gottesdienst. Das hört also um 11:30 nicht auf. So, mein ganzes Leben ist ein Gottesdienst. Mein ganzes Leben lebe ich mit ihm in seiner Gegenwart und Präsenz. Und das ist eine ganz andere Art, Leben zu sehen. Sie dachten vielleicht diesen Moment, wie komme ich die nächste Woche durch, bis ich wieder im Gottesdienst bin? Und jetzt kann ich Ihnen sagen, Sie kommen gar nicht aus dem Gottesdienst raus. Sie sind komplett in einer Gottesdienstwoche drin, mit allem, was dazugehört, mit Ehepartner und Family und Beruf und Gesellschaft und auch noch mit Ihnen selbst. Und in all dem wird das getan, was Gott wohlgefällig ist. Geht dein Leben hin als ein Opfer für den lebendigen Gott. Herzlich willkommen im Gottesdienst. Und dann natürlich noch dort das kommt noch dazu. Dieses Empfinden dürfen, dieses Merken dürfen, dies auch unter einen anderen Stelle durch die Leitung des Geistes sehr deutlich empfinden, oh, der König spricht. Und wenn der König spricht, sollten alle anderen erstmal den Mund halten, das ist schon mal die erste Hilfe. Und lassen Sie den König ruhig sprechen, lassen Sie ihn sprechen. Und dann kann er Ihnen schon sagen, was er will. Vielleicht sagt er Ihnen, geh hin. Vielleicht sagt er Ihnen, ich bedarf dessen. Vielleicht sagt er, hier wird es gejubelt. Vielleicht sagt er, da darf sich freuen. Vielleicht sagt er, staunen über meine Größe. Vielleicht sagt er ihnen, ich weiß geschichtlich übrigens Bescheid. Vielleicht sagt er ihnen, ich bin auch Gott. Wie immer, er ist der Monarch, er ist der Herrscher. Und wir sind geadelt ihm zu dienen. Ich möchte das immer wieder bewusst machen, dass das nicht die negative Seite der christlichen Existenz ist. Da kommen wir immer in so eine Denkfalle rein. Nach dem Motto, das ist das Kleingedruckte vom ansonsten schönen Evangelium. Sondern das ist das Evangelium. Meine kleine Existenz wird gewürdigt, ihm zu dienen. Es ist ja immer das Spannende, nicht, dass sie dienen, sondern wem sie dienen. Das ist ja immer der kleine Unterschied. Deswegen haben die wirklich Großen im Alten Testament, haben einen ganz bestimmten Titel gehabt. Denken Sie an Mose. Sie wissen, wie er hieß. Oberbefehlsrabe und nein, er hieß Knecht Gottes. Das war seine Marke. Josua war sein Nachfolger. Selber Job, selber Titel. Der Knecht Gottes. Sie können doch schärfer sagen, wenn das mir gefällt. Der Sklave Christi Jesu. Haben später wer gesagt? Die Apostel. Ist ja der Wahnsinn. Und das war für die ein Ehrentitel und gleichzeitig ganz ernst gemeint. Ich will nur eins, kann Paulus im Philipperbrief sagen, ich will nur eins, dass der lebendige Gott geehrt wird, das sei durch Leben oder sei durch Tod. Hauptsache, er kommt mit mir zum Zug. Ich bin, sagt er im Philipperbrief, ich bin wie so ein Gefäß. Und jetzt kann Gott mit dem Gefäß natürlich machen, es ist sein Topf. Jetzt kann er mit dem Gefäß machen, was er will. Er kann es hinstellen und nicht brauchen, er kann es gebrauchen, er kann es benutzen. Es ist seine Sache. Und es ist nicht so, dass ich denke, oh schade, ich bin Gefäß. Sondern mein Gott, ist ja unglaublich, dass du einen normalen, sterblichen Menschen mit all seiner Kreatürlichkeit, Sündhaftigkeit und Fehlern tatsächlich mit dir, der Gottheit, dem lebendigen Gott verbindest. Darf ich dir dienen? Bitte, lass mich dir dienen. Und so hört übrigens die Bibel auf. Letzte Blatt der Bibel, letzte Blatt der Bibel. Alles wunderbar, sie sind angekommen, alles herrlich, alles schön. Und dann kommt der Satz, und seine Knechte werden ihm dienen. Dann sind wir da. Seine Knechte werden ihm dienen. Er ist ja schließlich der König. Haben wir die Kumulation dieser kleinen Szene, ein ganz klein wenig erhält. Ich hoffe es, dass sie mit der Palmsonntag-Message in diese Woche hineinmarschieren können. Und das für sich mit mir wissen dürft. Ich habe sein Herz. Ich habe einen Blick in das Herz meines Gottes getan. Und ich sehe, er liebt mich. Er liebt mich. Und das wird diese Woche natürlich bestimmen. Und ich habe einen Blick in seine Planung getan und fühlte mich komplett überfordert. Bis ich empfand, oh, wie gut. Dann sollte ich vielleicht meine kleine Existenz auch dieser Autorität, dieser Größe übereignen und ihm tatsächlich vertrauen, dass er es besser weiß, als ich es weiß. Und neben dem Glück seiner Liebe und dem Vertrauen seiner Planung kommt das Drittes dazu, ich darf dem Monarchen dienen. Ich bin Knecht von Christus Jesus. Ich gehöre zu ihm. So kann man ein ganz, ganz klein wenig in diese ganz verschiedenen Schichten dieser kleinen und doch so großen Szene ein bisschen Licht reinbringen. Und dann mit seiner Liebe und seiner Planung und seinen Befehlen einmal diese besondere Woche, diese Kar- und Osterwoche angehen. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dich so in Jerusalem stehen sehen dürfen und dass dich das emotional so dermaßen bewegt, dass wir dich da weinend sehen am Palmsonntag. Weinend, weil du siehst, wie die Mehrheit deines Volkes dich zu dem Zeitpunkt ablehnen wird und welche dramatischen Konsequenzen das haben wird. Und dich da weinen zu sehen, zeigt gleichzeitig das, was uns so gut tut und uns tief berührt, dass wir dir so tatsächlich, auch wir, die Heiden, so am Herzen liegen. Und dass du mit Absicht, mit Wille, mit Klarheit den Weg gegangen bist, den Weg nach Jerusalem und den Weg ans Kreuz. Und wir stehen heute Morgen, Herr Jesus, hier zusammen und wissen dich in unserer Mitte und beten dich an, dass deine Liebe diesen Weg gegangen ist. Wir danken dir, dass wir, jeder von uns, so eine Geliebte, ein Geliebter dieses Gottes von Jesus Christus sein darf. Danke dafür. Und danke, dass wir über all den Sorgen und den unterschiedlichsten Systemen unseres Lebens, mit all dem, was jeden Tag sich da bei uns aufbaut und uns die Sicht nehmen will, dass wir neu wieder sehen können, dass du den Durchblick hast. Du hast ihn durch die Jahrtausende hindurch. Du bist der allmächtige Gott, wer sind denn wir? Und so geben wir unsere kleinen irdischen Existenzen, auch mit allen Ängsten, Sorgen, Wünschen, allem, was dazugehört, auch allen Schwächen und Sünden und dem ganzen Kram, und legen das ganze kleine Häufchen unseres Lebens bei dir auf den Schreibtisch und bitten dich jetzt, mach's gut, mach was draus. Plan du, überleg du, kriegst du das hin, sei dir anbefohlen. Wir vertrauen dir. Deine Liebe ist unser Glück, dein Vertrauen ist unser Leben. Und jetzt haben wir die Hände und den Kopf frei und können die Befehle von dir, unserem Monarchen, entgegennehmen. Und dein Heiliger Geist wohnt in uns und er kriegt das hin, auch in den Tagen, die vor uns liegen. Wir stehen dir zum Dienst zur Verfügung. Wenn du unser bedarfst, Herr, hier sind wir. Danke, dass du unseren Gottesdienst willst. Danke, dass du unsere Nachfolge willst. Und danke, dass du jederzeit mit uns das tun kannst, was du getan haben möchtest. Wir sind deine Mägde, deine Knechte. Du hast uns. Danke, dass wir dir dienen dürfen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich